ich fand die Umfrage vorhin sehr spannend. Es hat mal gezeigt, es ist da immer so ein Schwanken zwischen Zweifel und Hoffnung. Das ist auch so etwas, was ich spüre, wenn ich mit Personen im Kontakt bin, jetzt so mit der Corona-Zeit. Da ist auch immer so ein Schwanken zwischen Hoffnung, Verzweiflung. Hoffnung auf der einen Seite, dass Corona endlich mal schwindet. Hoffnung, dass Lockerungen möglich sind, dass vielleicht die Läden öffnen, dass Restaurants Hotel aufhaben, dass es wieder möglich wird zu reisen oder halt, dass es auch wieder möglich wird, Gottesdienste zu feiern. Richtig so mit, wie man es gewohnt ist, einander treffen, vielleicht sogar miteinander zu essen. Es ist ein Hoffen auf mehr Normalität. Auf der anderen Seite gibt es dann da die Zweifel. Zweifel wegen den Mutationen. Wie gefährlich sind die? Wie stark nehmen die zu? Sind die aggressiver, lebensgefährlicher? Es gibt Zweifel wegen den Impfstoffen. Bekommt man sie? Erhält man einen Impfstoff? Gibt es da Nebenwirkungen? Es gibt Zweifel wegen der Belastung von der Wirtschaft. Habe ich noch die Arbeitsstelle im halben Jahr, im Jahr? Ist das Restaurant, wo man gerne hingeht in der Umgebung, überlebt das? Ist das nachher noch offen? Existiert das noch? Kann der Staat die Schulden bezahlen? Es gibt auch Zweifel in Bezug auf die Gesundheit. Bleibe ich gesund? Was ist, wenn ich krank werde? Kann ich dann genesen? Komme ich, wenn ich jetzt nicht Corona habe, komme ich dann in ein Krankenhaus? Kann mir da geholfen werden? Und wenn ich ins Krankenhaus komme, ist dann der nächste Zweifel. Wie ist das dann so unter Corona-Bedingungen, wo man alleine ist, wo einem niemand besuchen darf? Die Einsamkeit, die dann da herrscht, das ist etwas, was einem zweifeln kann. Und das ist auch schlimm. Aber die Einsamkeit, die gibt es nicht nur im Krankenhaus, auch sonst. Das ganze soziale Leben mussten wir ja herunterfahren. Wir können nicht mehr einfach so gut einander treffen. Wir können nicht mehr so gut miteinander einfach mal ein Schwätzi halten, miteinander irgendwie etwas austauschen, sondern wir müssen uns immer wieder überlegen, wie geht das? Die Vereinsamung kann gerade in dieser Zeit sehr drohen. Und wenn man jetzt einsam, alleine ist und dann noch die Zweifel dazukommen, dann wird es schlimm. Weil dann kann es sein, dass dann die Zweifel überwiegen, größer werden und dass man am Schluss wirklich das Gefühl hat, jetzt, ich habe keine Hoffnung mehr. Es ist niemand da, der mich trägt, es ist niemand da, der mich hält. Also, was dann? Und da ist es spannend, so eine extreme Zweiflungssituation mit Einsamkeit dazu, das hat Hiob erlebt. So, dass er in Hiob 19, die Verse 19 bis 27 ausruft: Alle meine Getreuen verabscheuen mich und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit eisernem Griffel in Blei geschrieben, zu ewigem Gedächtnis in Fels gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen, und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Was ist also geschehen? dass Hiob diese Aussage macht, dass er dies so ausruft und sagt, Hilfe, dass er so in tiefer Verzweiflung drin ist. Denn eigentlich war der Hiob ein reicher, glücklicher Mann, wo man wirklich sagen müsste, er hat alles, was man sich wünschen kann. Er hatte Kinder, er hatte Familie, er war reich, er hatte viele Güter, er hatte Freunde, er hatte Gottvertrauen, alles. Aber dann, von einem Tag auf den anderen, war alles anders. Plötzlich, durch ein Ereignis, war er bankrott. All den Reichtum, den er hatte, war verloren, weil es ihm entweder gestohlen wurde, dass zum Beispiel die Viehherden weggenommen wurden oder dass da Tiere gekommen sind und ihm die Herden gerissen haben oder sonstiges Sach weggenommen wurde. Alles war weg. Und dann, beim Unglück, stürzt sein Haus ein. Und nicht nur das, in dem Haus drin sind noch seine Kinder, seine 7 Töchter und 3 Söhne, die dann alle dabei umkommen. Ich denke, an diesem Punkt wäre bei vielen von uns schon die Schmerzgrenze überschritten. Also ich denke, meine Schmerzgrenze wäre da erreicht, wo ich sagen müsste, und jetzt, ich kann nicht mehr. Wenn meine Kinder denen was geschehen würde. Aber bei Hiob ist an dieser Stelle noch nicht Schluss. Er muss noch mehr ertragen. Er wird krank. Er bekommt eiternde, eklige Geschwüre, die ihn plagen, die ihn beißen, jucken, Schmerzen zubereiten. Und das zusätzlich Schlimme dabei ist, das ist nicht etwas, wo die Gesellschaft damals gesagt hatte, ja, ja, das kann geschehen. Das ist etwas so wie Zahnschmerzen. Nein. Die Mitmenschen, die sind dann eher so sehr, sehr zurückhaltend, dann eher, nee, mit dem, nein, Abstand halten, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Er wird im Grunde auch ausgestoßen, an den Rand der Gesellschaft gedrängt, weggetan. Bedeutet also für ihn diese Krankheit auch den Verlust der sozialen Kontakte. Und da war ein Hiob am tiefsten Punkt ist, man kann sagen, wo er im Dreck denn liegt, geplagt von seelischen und körperlichen Schmerzen, da wenden sich dann noch seine engsten, liebsten Menschen auch noch von ihm ab. 2 Verse vorher, in den Versen 17 und 18, heißt es, mein Odem ist zuwider meiner Frau und den Söhnen meiner Mutter ekelt's vor mir. Selbst die Kinder geben nichts auf mich. Stelle ich mich gegen sie, so geben sie mir böse Worte. Also selbst seine Verwandten, seine Brüder, Schwestern, Onkel, Tanten, die wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sie verlassen ihn, sie wenden sich von ihm ab. Und selbst seine Frau, die er geheiratet hat, verlässt ihn angewidert, wie der Text sagt. Sie tut es, wie an anderer Stelle zu erfahren ist, sogar noch voller Hohn. Sie sagt zu ihm, hey, Hiob, was erleidest du da? Wo ist da noch dein Gottvertrauen? Komm, wende dich von Gott ab und stirb. Alle verlassen also Hiob. Wie erschütternd muss das für ihn sein? Alle sind weg. Wobei, er hat noch 3 Freunde, die ihn nicht im Stich lassen. Aber wenn man ein bisschen so das Hiob-Buch liest und merkt, wie sie vorgehen, müsste man sagen, vielleicht hätten sie es besser getan. Denn sie kommen und sie machen ihm Vorwürfe. Sie sagen, du Hiob, das erkennen wir an, du bist von Gott gestraft, so wie du es sagst. Also, wo ist deine Schuld? Wieso leidest du, beziehungsweise wieso legt Gott eine Strafe auf dich? Bekenne dein Unrecht. Und es ist ja an sich nicht schlimm oder nicht schlecht zu fragen, wo ist die eigene Schuld? Aber eben die Frage ist, wo ist meine eigene Schuld? Nicht die des anderen. Also nicht, dass man einen Splitter im Auge von seinem Gegenüber sucht, sondern zuerst mal sucht, wo ist mein Balken, der vor meinen Augen ist. Denn wenn Menschen Hilfe suchen, die verzweifelt sind, das ist schlimm, wenn man versucht, denen mit Logik zu begegnen oder sogar mit Schuldzuweisung. Wenn man da sagt, schau, wenn du aufmerksamer gewesen wärst oder vorsichtiger, dann wäre doch das nicht geschehen. Also, nehmen wir ein Beispiel. Jemand baut einen Auffahrunfall, weil er unvorsichtig war, ist mit dem Auto in einen anderen reingekracht. Und wenn man da sagt, hey, schau mal, also wenn du da jetzt vorsichtiger gefahren wärst, langsamer gefahren wärst, wenn du da mehr Aufmerksamkeit geschenkt hättest, dann wärst du in den anderen nicht gestoßen. Ja, das weiß der Betroffene selber. Das muss man nicht nochmals Salz in die Wunde hineinstreuen. Auch fromme Sprüche, wenn sie nur eine Abfertigung sind, können sehr schlimm sein. Also wenn zum Beispiel bei jemandem das Kind gestorben ist und dann die Erklärung kommt, schau, Gott wollte halt dein Kind bei sich haben, dann hilft das nicht unbedingt. Das ist dann nicht ein Trost. Anders ist, wenn man dann mitleidet, wenn man zeigt, ja schau, dein Schmerz kommt bei mir auch an, ich leide mit dir mit. Und wenn man dann sagt, schau, vielleicht in all diesem Schmerz drin, den ich mit dir mitfühle, kann es vielleicht ein Trost sein zu wissen, dein Kind darf jetzt bei Gott sein. Es darf bei ihm in der Herrlichkeit sein und muss da nicht mehr Schmerzen leiden. Wie reagiert also jetzt Hiob auf diese Vorwürfe von seinen Freunden, die sie ihm ins Gesicht sagen? Denn er sucht Hilfe. Er will Hilfe. Aber gleichzeitig weiß er sich ganz genau im Recht. Er weiß, dass diese Vorwürfe nicht stimmen. Er weiß, dass er nicht etwas getan hat, wo dann die Schuld auf ihn kommt. Sein Kampf zwischen Leid und Recht ist für ihn so klar, dass er es am liebsten für immer aufgeschrieben haben möchte. Aber nicht so, wie wir es heute kennen, so schnell mal einen Post getippt, aufgeschrieben, weggesandt. Etwas, wo man dann schnell auch wieder vergisst. Zum Beispiel mit den E-Mails, wenn man da zu viele bekommt, kann es sein, dass man nach einer Stunde schon wieder vergessen hat, was man vorher bekommen hat. Nein, Hiob möchte es in Blei geschrieben haben, in Stein gemeißelt. Wahrscheinlich ist damit so gemeint, dass er gern diese Steinbuchstaben mit Blei überzogen oder ausgegossen haben möchte, dass es dann wirklich vor der Witterung geschützt ist, dass es wirklich generationenlang für die damalige Zeit, eigentlich kann man sagen, für die Ewigkeit zu lesen ist. Dass auch die nachfolgenden Generationen überprüfen können, was da ihm Hiob vorgeworfen wurde, was er alles erleiden musste, aber dass er immer noch im Recht ist. So wendet sich also Hiob an seine Freunde. Er bettelt sie fast an und sagt ihnen, bitte, bitte hört auf mit diesen Vorwürfen. Ihr seid damit noch schlimmer als alles, was ich erleiden musste. Auch wenn diese Strafen von Gott kommen und ich sie nicht verstehe. Bitte hört auf damit. Was wäre also der bessere Umgang gewesen von den Freunden? Oder was können wir aus dieser Situation lernen? Wichtig ist, dass wir mittragen. Dass wir die Lasten, die ein anderer zu tragen hat, erleiden muss, wir sie erleichtern, indem wir nur zum Beispiel mal zuhören. Das ist sehr oft für uns Männer sehr schwierig, weil wenn wir ein Problem hören, wenn wir so eine Last hören, sind wir gleich im Lösungsmodus drin. Also es ist bei vielen Männern so. Und gleich möchte man dann die Lösung präsentieren. Aber oft reicht es einfach nur, wenn man sein Ohr schenkt. Weil das vermittelt dem anderen, ja, da ist jemand. Es ist jemand bei mir, der hört mir zu. Der ist da für mich. Er interessiert sich für mich. Ich bin also nicht allein. Es ist nicht alles dunkel und grau. Da ist jemand bei mir. Es ist da jemand, der versucht, mich zu verstehen. Und das ist wichtig und hilfreich. Weiter können wir natürlich auch so einer Person helfen, indem wir Gott um Hilfe bitten. Indem wir diese Person und diese Situation, die da drin ist, Gott übergeben. Für ihn bitten, für ihn einstehen und die Person in Gottes Hände legen. Denn schlussendlich ist Gott derjenige, der am besten und meisten helfen kann. Weil er sieht in uns hinein, er sieht in unser Herzen. Er weiß, wo unser Schmerz sitzt und kann genau an diesem Punkt. So können wir halt eben mit unseren besten Kräften, wie es uns möglich ist, dem anderen helfen und halt ganz besonders, was wir immer tun können, ist den Beistand bei Gott zu erflehen. So mitzutragen, auch auf räumliche Distanzen, das geht immer. Und ich denke, das ist auch dieses Mittragen, dieses Füreinander einstehen, dieses Beten, gerade in der Corona-Zeit sehr wichtig. Damit da auch wieder bei Leuten, die vielleicht ein bisschen deprimiert sind, die nur noch grau sehen, ein Hoffnungsschimmer sichtbar wird. Und das ist das Spannende. Hiob hatte trotz all seiner Lasten, trotz seiner Verzweiflung, wo er drinsteckt, immer einen starken Hoffnungsschimmer. Den stärksten, den es gibt. Er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Eigentlich ist das eine ganz verrückte Aussage. Denn Hiob bezieht sich mit dieser Aussage, mit dem Erlöser, auf Gott. Er sagt also nichts anderes, also der Gott, der mir so viel zumutet, der mir so viel Leid aufbürdet, der ist gleichzeitig mein Erlöser. Wie geht das? Da ist es wichtig, mal zu wissen, was ist denn mit einem Löser gemeint? Ein Erlöser. Das ist dann jemand, der einem aus einer misslichen Lage hinaus befreit. Meistens ist es jemand in einem Verwandtschaftsverhältnis zu der Person, die die Leiden erträgt. Nehmen wir zum Beispiel an die Geschichte von Ruth, von Boas und Naomi. Da hat sich der Boas eingesetzt, dass die Familie von der Ruth nicht ausstirbt. Er hat die Naomi geheiratet und dann wusste er, der erste Sohn, der geboren wird, der gilt dann als Nachkomme von der Ruth. Er war also ein Löser für die Familie von der Ruth. Aber diese Aufgabe vom Löser ist vielfältig. Es kann sein, dass der Löser die Aufgabe hat eines Rächers, der Unrecht nachverfolgt, der sich für die schwächeren Familienglieder oder für die schwächeren Leute einsetzt. Es kann ein Treuheilender sein, wie es Boas war, der das ganze Gut der Familie übernommen hat und wusste, ich verwalte, ich schaue, dass es weitergeht und dann übergebe ich es wieder zurück. Es kann auch ein Erlöser sein aus der Sklaverei heraus, dass einem herausgerissen wird oder sogar ein Beschützer der Schwachen im Rechtsstreit. Und das alles ist Gott. Und wir wissen, Jesus hat das alles erfüllt. Jesus ist unser Erlöser. Er und Gott, sein Vater im Himmel, sie rächen das Unrecht, weil sie sind die Gerechtigkeit. Sie wissen, was genau, wo die Schuld liegt und wo nicht. Und Gott, er schaute, dass das Volk Gottes weitergeht. Er schaute, dass sein Volk nicht ausstirbt, sondern dass wir alle in sogar in seine Familie durch Jesus aufgenommen werden, sodass Gott unser Vater wurde, weil wir halt Jesus Christus nachfolgen. Er, Jesus, erlöste uns aus der Schuld, aus der Sklaverei des Bösen heraus. Er schaute, dass wir wieder Zugang haben zu Gott. Er schaute, dass diese Kluft, diese Trennung der Sünde, dass die aufgehoben wird durch ihn. Indem er unsere Schuld auf sich nahm am Kreuz und da starb. Und er wird unser Beschützer sein. In der großen Rechtsfrage dann einmal vor dem Gericht Gottes. Da wird er einstehen und sagen, diese Person, dieser mein lieber Nachfolger, der ist mein. Ich habe für ihn mit meinem Leben bezahlt. Ich habe für ihn Blut und Tränen geschwitzt. Die Schuld ist beglichen. So wissen wir also, unsere größte Hoffnung im Leben wie im Sterben ist Jesus. Er ist unsere Hoffnung, wenn wir verzweifelt sind und wenn wir nicht mehr wissen, dann ist er da. Weil er es sich um uns interessiert, weil er zu uns steht. Und wenn wir uns dann wieder daran erinnern, Jesus lässt uns nie im Stich. Er ist bei uns an unserer Seite. Und vielleicht dann auch noch andere Leute kommen und uns wieder auch darauf hinweisen. Dann können wir wie Hiob sagen, wir wissen, unser Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen.